Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin. Das sind meine Gäste. Professor Christoph Butterwegge ist bei uns. Er hat als Professor für Politikwissenschaft und Armutsforscher an der Universität Köln gelehrt. Er trat wegen der Reformen damals unter Gerhard Schröder aus der SPD aus und wurde von der Linken 2017 aufgestellt als parteiloser Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Hans-Jürgen Völz ist Bundesgeschäftsleiter Volkswirtschaft des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft BVWM und seit seinem 18. Lebensjahr Mitglied der CDU. Christine Dankbar ist Ressortleiterin Politik und Hauptstadtkorrespondentin der Frankfurter Rundschau. Und Cordula Tutt ist Korrespondentin und Autorin im Hauptstadtbüro der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen Ihnen allen. Heute Vorstellung des Berichtes der sogenannten Wirtschaftsweisen. Herr Butterwegge, wenn man jetzt sagt, es war klar, die Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrates, hat gesagt, es gibt einen massiven Handlungsdruck. Und wenn wir keine Reformen machen, dann wird der Beitragssatz, also für die Sozialbeiträge, auf 50% steigen in 2040. Ist das völlig übertrieben oder realistisch?
Und ich kann das nicht so gut einschätzen wie der Sachverständigenrat. Aber ich habe auch nicht, sagen wir mal, so viel Befürchtung, dass dann der Wirtschaftsstandort Deutschland zusammenbricht, wie das natürlich die Ökonomen haben. Sondern ich gucke mehr auf die Menschen und auf den Sozialstaat und vor allen Dingen darauf, was wir weiter brauchen an Solidarität und an sozialem Verantwortungsbewusstsein. Und da stelle ich fest, das nimmt immer mehr ab. Und unter diesen Reformen, die eigentlich eher Deformen sind, weil sie nicht etwas erneuern und verbessern, sondern eher verschlechtern, was Leistungen zum Beispiel angeht. Diese Deformen, die machen der Gesellschaft große Probleme, weil der gesellschaftliche Zusammenhalt schwindet und auch die Demokratie gefährdet ist.
Das heißt, Sie fänden es nicht schlimm, 50% zu bezahlen?
Ich weiß nicht, ob es zu 50% Beiträgen der Sozialversicherung kommt. Wir sind jetzt schon über 40. Damit relativiert sich das auch. Also dieses Katastrophenszenario, das teile ich auf jeden Fall nicht.
Mhm. Herr Völz, wie sehen Sie es? Wie haben Sie es heute wahrgenommen, die Nachrichten darüber, dass die Beitragssätze so steigen können? Was würde das für die Wirtschaft bedeuten?
Nun, diese Berechnungen, die existierten ja bereits. Es ist im Grunde genommen eine Bestätigung dessen, was bereits bekannt war. Und ich finde es sehr konsequent, dass der Sachverständigenrat sich auch ganz klar positioniert hat, hin in Richtung ausgabensenkende Strukturreform, und zwar in allen Zweigen der Sozialversicherung. Denn der Weg, den wir eingeschlagen haben, führt letztendlich immer zu weniger Netto vom Brutto, führt dazu, dass Unternehmen höhere Lohnzusatzkosten leisten müssen, Arbeitskosten steigen, der Standort Deutschland immer weiter an Attraktivität verliert und die Abwärtsspirale, in der wir uns leider befinden, sich fortsetzt. Das kann nicht Ziel unserer aller sein.
Mhm. Frau Dankbar, wie haben Sie es heute wahrgenommen, diese Nachrichten, wie das es eben so starke Reformen braucht? Ist das ein ganz starker Appell an die Politik, dass jetzt halt eben wirklich mehr geschehen muss als davor?
Ja, aber es ist ja auch nicht der erste starke Appell. Ich habe das also jetzt nicht als so überraschend oder als große Wende wahrgenommen. Ist klar, es war klar, dass die Wirtschaftsprognose nach unten reguliert wird. Da kann man auch mal sagen, das ist natürlich auch internationalen Gegebenheiten jetzt mit geschuldet. Allerdings hat natürlich auch die deutsche Wirtschaft oder Politik ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Die hohen Energiepreise liegen halt einfach daran, dass man immer noch zu sehr von den Fossilen abhängt. Ich würde sagen, es gibt bestimmt viel Handlungsbedarf, es gibt aber auch unterschiedlichen Handlungsbedarf und alles über einen Kamm scheren nach dem Motto, wir können uns diesen Sozialstaat nicht mehr leisten, wird in der Sache nicht weiterführen, aber die Leute und wahrscheinlich gerade dann auch die Falschen verunsichern und deswegen sehe ich das eher als Problem. Wenn man das einzeln aufzählt, es gibt für die Pflegeversicherung, finde ich, ganz andere Ansätze, als man das bei der Krankenversicherung oder bei der Rente sagt und insofern würde ich das Stück für Stück durchgehen und diese Reform angehen.
Genau, darüber reden wir auch gleich Stück für Stück in der Sendung. Frau Tutt, Sie haben geschrieben, der Sozialstaat leiste sich inzwischen oft Wünschenswertes statt Notwendiges. Und die Politik verspreche Leistungen, eben, die kaum noch finanzierbar sind. Heißt das, Deutschland lebt eigentlich über seine Verhältnisse?
So im Sozialstaat auf jeden Fall. Und warum Alarm schon angesagt ist und das auch sich hinter der Botschaft der Sachverständigen versteckt, das möchte ich mal an dem Beispiel der Sozialversicherungen kurz erläutern. Das ist eben, wir haben kein Einnahmenproblem. Wir haben im Moment auch noch nicht viele alte Menschen, die nicht mehr so viel einzahlen. Viele Einnahmen und noch kein Alterungsproblem, aber wir haben schon ein Riesenausgabenproblem. Also dieses System gibt viel aus, hilft aber nicht viel. Die Probleme kommen erst noch und dann sind die Sozialversicherungen halt auch ein Tanker. Wenn man jetzt Reformen einleitet, dauert das, bis die wirken. Und deshalb muss jetzt schon einiges getan werden.
Also an den Ausgaben, die müssen gekürzt werden, verändert werden?
Wir brauchen, wie es immer so hölzern heißt, Strukturreformen. Also man kann nicht nur mit dem Rasenmäher drüber gehen. Wir haben ein extrem teures Gesundheitssystem, teure Krankenhäuser. Die Betten werden auch gefüllt, ohne dass die Menschen gesünder wären oder ohne dass sie wirklich spüren, sie haben eine gute Versorgung. Also statt 1700 Krankenhäusern würden 1000 Krankenhäuser reichen, aber eben nicht nur schließen, sondern die Struktur verändern, wie versorgt
wird. Dafür gibt es ja Ansätze in der Gesundheitsreform.
Ja, aber bei der Gesundheitsreform ist es aber gerade so, da haben jetzt natürlich wieder die Beitragszahler, haben jetzt eher so ein bisschen, also es gibt natürlich Kostentreiber, gerade beim Gesundheitswesen, die man auch klar benennen muss, Medikamente, Krankenhäuser, Sie haben das ja genannt, aber die, trotzdem ist es so, dass jetzt eher die gesetzlich Versicherten denken, sie müssen demnächst noch mehr zahlen und so. Und das meine ich mit Verunsicherung und so.
Ja, sie mehr zahlen, ja.
Ja, ja, klar.
Das ist ja aber nicht nur.
Ja, klar. Aber ich meine, es liegt natürlich auch daran, dass gewisse Dinge umgeschichtet werden und dass gesetzlich versicherte Dinge zahlen, die eigentlich die Gesellschaft mehr mitstemmen müsste. Stichwort Bürgergeld und Krankenversicherung für Bürgergeldempfänger. Ich habe das Gefühl, dass es eben auch einseitig dann zulasten derer geht, die sich nicht so flexibel verhalten können wie andere und dadurch die Verunsicherung auch größer wird.
Also ich würde nicht mitgehen, dass der Sozialstaat über seine Verhältnisse lebt. Wenn Sie mal die Zeit zu Beginn der 70er Jahre unter Willy Brandt nehmen, da waren die Leistungen des Sozialstaates natürlich viel, viel großzügiger als heute. Man hat in der Zwischenzeit, Hartz IV ist ein Beispiel dafür, man hat den Sozialstaat, die Riester-Reform, man hat ja schon den Versicherten, das heißt den abhängig Beschäftigten, den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten immer mehr aufgebürdet und auf der anderen Seite Leistungen gekürzt. Und das Ganze wird jetzt, finde ich, auf eine neue Stufe gehoben. Ich habe Sorge, dass der Sozialstaat insgesamt demontiert wird, weil die Angriffe sind ja so heftig auf ihn. Ein Frontalangriff jagt den anderen. Ständig soll irgendwo gekürzt werden, das BAföG beim Krankengeld. Eigentlich überall bei der Lohnfortzahlung, überall wird eigentlich nur nach Kürzungen gerufen. Es wird doch nicht nach Strukturreformen gerufen.
Strukturreformen
hießen für mich,
das
Leben der Menschen zu verbessern. Der Sozialstaat ist Bestandteil unserer Verfassung. Und ich finde sehr richtig, Helmut Schmidt hat ihn seinerzeit als die größte kulturelle Errungenschaft Europas im 20. Jahrhundert bezeichnet. Und heute wird so getan, als wäre er nur noch ein Klotz am Bein der Wirtschaft, als würde der Wirtschaftsstandort Deutschland zusammenbrechen unter der Last der Sozialleistung.
Ja. Das aber ist doch nicht der Fall, gerade, was ich gar nicht gesagt
sondern
habe.
Die
ich
Leistungen
würde gerne
waren
an der
früher.
Sache diskutieren.
Ich könnte Ihnen, ich habe ein dickes Buch Krise und Zukunft des Sozialstaates geschrieben. Da habe ich wirklich auf 500-600 Seiten die ganzen Gesetze aufgeführt und die ganzen Bestimmungen, die in der Zwischenzeit verändert worden sind, die im Grunde einen Abbau des Sozialstaates bedeutet
haben. Herr Völz, sind Kürzungen oder das, was Herr Butterwege sagt, Abbau des Sozialstaats, was ist das ein Punkt, der Wirtschaft hilft?
Ja, man muss tatsächlich die Situation einmal zurechtrücken. Es ist ja bei weitem nicht so, wie Herr Butterwege es darstellt, der Sozialstaat wird abgebaut. Man kann natürlich auch ein Buch schreiben mit sehr vielen Gesetzen und Richtlinien, die zurzeit gelten. Wir müssen uns einfach nur an den Fakten orientieren. Wir haben ein gigantisches Sozialbudget, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales liegt knapp bei 200 Milliarden Euro. Wir haben 1,3 Billionen Euro, die in den Sozialstaat fließen. Wir haben eine Sozialleistungsquote von knapp einem Drittel, 31-32%. Und wir haben Bürgergeldzahlungen von, ich glaube, meine sind bei 50 Milliarden Euro pro Jahr. Und das korrespondiert nicht mit einem Wohlstandsanstieg. Wenn wir das Beispiel Krankenversicherung nehmen, laut OECD und der Sachverständigenrat hat sich dankenswerterweise auch darauf berufen, haben wir eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Nur die Ergebnisse sind im Mittelfeld. Das heißt, es gibt Ineffizienzen und dann muss man sich diesen Ineffizienzen auch ergebnisoffen widmen und nicht von vornherein sagen, es wäre alles Abbau des Sozialstaates. Das bitte hilft nicht weiter.
Unter anderem aber auch deshalb so teuer, weil zum Beispiel Medikamente extrem teuer sind.
Und die Pharmaindustrie wird doch überhaupt nicht zur Kasse gebeten. Das heißt, diejenigen, die für so ein teures Gesundheitssystem sorgen, die belastet man nicht, aber gleichzeitig schließt man Krankenhäuser. Damit belastet man die Menschen, die in diese Krankenhäuser Krankenhäuser gehen, beziehungsweise ihre Verwandten, die sie besuchen wollen.
Aber
also das ist doch das Problem. Also will man was für die Menschen tun oder will man was für den Markt und für diejenigen tun, die damit Gewinne machen? Das ist die entscheidende Frage. Die Sozialreformen sind eine Frage der Verteilung. Früher hätte man gesagt, Klassenauseinandersetzung. Also es geht darum, wer zahlt wie viel und es geht natürlich darum, wer hat den Nutzen davon. Und den Nutzen haben dann diejenigen, die gewinnen. Und den Schaden haben die große Mehrheit der Bevölkerung. Es werden doch nicht Reformen gemacht, die irgendwo das Leben der Menschen verbessern.
Würden Sie denn sagen, es muss gar keine Reformen geben?
Der Sozialstaat hat Reformbedarf. Ich denke aber an Sachen, die zum Beispiel natürlich Geld kosten würden. Zum Beispiel Mindestsicherungselemente in der Rente. Man will aber doch kürzen und sparen. Man will doch nicht das Leben der Menschen verbessern. Gucken Sie sich mal an, wie viele Menschen heute Probleme haben, wegen der Preissteigerung noch über den Monat zu kommen. Im Bürgergeld ist gesagt worden, das waren alles Totalverweigerer. So getan worden, als wenn die schwarzen Schafe bestraft werden sollen. In Wirklichkeit wird die ganze Herde getroffen. 500.000 alleinerziehende Mütter sind im Bürgergeld. Die werden jetzt ein schwereres Leben haben, über die spricht aber keiner.
Ich würde gerne konkreter sprechen. Das ist schwierig.
Das ist sehr konkret. 500.000 alleinerziehende Mütter im Bürgergeld sind doch sehr konkret.
Okay, wo?
Die wissen am 20. des Monats nicht, wie sie noch was warm es auf den Tisch für ihre Kinder bekommen sollen.
Frau Dankbar, wo sehen Sie einen Ansatz und wo sehen Sie die Ansätze der schwarz-roten Koalition, sozusagen diesen Handlungsdruck, der heute noch mal so beschrieben wurde, den umzusetzen?
Also ich sehe schon in unserem Staat jetzt nicht nur Sozialstaat, sondern überhaupt in dem ganzen staatlichen Organisation einen ziemlich hohen Reformbedarf. Also Stichwort Bürokratie. Es gab ja heute nicht nur die Prognose der Wirtschaftsweisen, sondern es gab ja auch Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Wird ja immer bei so einer Gelegenheit angefragt, was braucht ihr? Da hat eine junge Unternehmerin interessanterweise nicht gesagt, ich möchte jetzt endlich, dass das Arbeitszeitgesetz geändert wird. Der 8-Stunden-Tag ist das Problem, sondern sie hat gesagt, ich möchte eine neue Halle bauen, aber ich habe so viele Formulare und so auszufüllen, ich muss dem gerecht werden, das ist ein Problem. Also da muss man schon, also ich finde, man kann schon einige Leute befreien von Bürokratie, da geht es auch zum Beispiel um Erziehungszeiten. Ich glaube, das Formular für Erziehungsgeld, das hat man früher mal ausgefüllt, das hat 4-5 Seiten gehabt, das hat jetzt über 20 oder 30 Seiten, um überhaupt an Erziehungsgeld zu kommen, weil alle Eventualitäten immer mit abgedeckt werden. Das ist Arbeitszeit, da geht Geld einfach drauf und das betrifft den Bürger, die Bürgerin, genauso wie die Unternehmen. Da finde ich, ist schon relativ viel Reformbedarf da, aber auch beispielsweise, was Umbau fossile Energien betrifft. Und wenn wir jetzt von Krankenversicherung reden, dann würde ich auch nicht sofort sagen, die Krankheitstage oder so weg, sondern wirklich auch mal gucken. Also der frühere Gesundheitsminister hat ja eine Krankenhausreform angestrebt. Die ist jetzt auf Eis gelegt, wo viele Experten sagen, da hätte es viel, wissen Sie aber wahrscheinlich noch besser, Frau Tut, da hätte es viel Potenzial gegeben für Einsparungen und so. Muss man halt auch sich angucken. Also wird man wahrscheinlich auch nicht jedes Krankenhaus halten können.
Ja, man muss Dinge ändern, Herr Völz, aber was muss das Hauptziel sein dabei? Also, weil es ist ja jetzt gesagt, man will am liebsten ein ganzes Paket schnüren und viele erinnern dann an die Schröderschen Hartz-Reformen und an die Agenda 2010, sagen, das war mal so ein großer Wurf. Ist das wichtig?
Und Herr Butterwege möchte über Umverteilung gehen. Unser Ansatz ist der des Wachstumsschaffens. Es sollte darum gehen, die Rahmenbedingungen für Unternehmen am Standort Deutschland so zu gestalten, dass sie hier Zukunftsperspektive sehen. Die Zahlen belegen ja, es wird in Deutschland deutlich weniger investiert als in der Vergangenheit. In weiten Teilen haben wir nur noch Erhaltungsinvestitionen, keinen Aufbau der Investitionskapazitäten für die Zukunft. Und das hat negative Konsequenzen letztendlich auch für die Möglichkeiten, Unternehmen Gewinne zu erwirtschaften und höhere Gehälter zu zahlen. Das, was hier wahrscheinlich die Idealvorstellung von Herrn Butterwege ist. Was Sie ansprachen, das derzeitige Arbeitszeitgesetz trägt den Bedingungen und den Anforderungen von Unternehmen oft nicht Rechnung. Es ist viel zu starr. Deswegen haben sich auch die Koalitionäre darauf geeinigt, das Arbeitszeitgesetz zu modernisieren, flexibler zu gestalten, um den Anforderungen der Unternehmen, was beispielsweise saisonale Auslastungsschwankungen angeht, besser Rechnung zu tragen. Und das Ganze zählt auch zum Thema Bürokratie. Die jetzige Regelung ist viel zu bürokratisch. Und Bürokratiebelastungen in Deutschland, um nur mal zwei Zahlen zu nennen, der Normkontrollrat hat 67 Milliarden Euro ausgerechnet als jährliche Belastung für alle Unternehmen in Deutschland. Und das IFO-Institut kommt sogar auf 146 Milliarden Euro, wenn man auch noch den Erfüllungsaufwand, der ein Unternehmen da entsteht und entgangene Wertschöpfungsaktivitäten von Personen, die sich nur um Bürokratie kümmern müssen, aber nicht um ihre eigene Tätigkeit. Und das hat letztendlich ja enorme Belastungen zur Folge und Unternehmen, die keine sicheren Zukunftsperspektiven haben, die zukünftig noch malträtiert werden durch höhere Energiekosten, die malträtiert werden durch einen Staat, der nicht die Digitalisierungschancen so wahrgenommen hat wie viele andere Länder um uns herum. Das wird letztendlich dem Standort Deutschland nicht gerecht und die Herausforderungen der Zukunft. Und da hat Friedrich Merz auf dem DGB-Bundeskongress völlig recht gehabt. Mathematik und Demografie, das sind die entscheidenden Faktoren in den Sozialversicherungen. Wenn man denen nicht durch mutige Reformentscheidungen Rechnung trägt, dann wird das letztendlich auch nicht zu einem Erhalt des Wohlstands führen, sondern zu einer weiteren
Reduktion. Aber was heißt es dann konkret? Rentenniveau senken, Rentenalter erhöhen? Also dann, es muss ja dann konkret gemacht werden.
Der Sachverständigenrat hat ja eine hervorragende Vorlage heute geliefert, was die Rentenversicherung angeht, dass bei zunehmenden Lebenserwartungen, beispielsweise ein Jahr zusätzliche Lebenserwartung, wird zwei Drittel aufgespalten in längere Lebensarbeitszeit und ein Drittel in längere Rentenbezugsdauer. Das ist ein praktikabler Weg, der sollte gegangen werden, Punkt eins. Und Punkt zwei, ja, die kapitalgedeckte Altersvorsorge, auch die darf nicht tabuisiert werden. In vielen anderen Ländern ist es gang und gäbe und es funktioniert dort. Und ich finde, auch in allen anderen Bereichen sollten wir internationale Maßstäbe durchaus auch in Deutschland akzeptieren als diejenigen, die erfolgreich sind. Um noch ein weiteres Lieblingsargument von Herrn Butterwege zu nehmen, wir brauchen keine Erbschaftssteuer. Und wir brauchen auch letztlich keine Vermögenssteuer. In vielen Ländern der Welt.
Genau, die Reichen werden gar nichts mehr zahlen. Dann wird alles toll.
Ja. Andere Länder
dann floriert das Land.
Ja. Alle Länder haben das als vorteilhaft erwiesen. Wenn Sie es anders sehen, ist es Ihre singuläre Meinung. Aber die Wissenschaft
in Grunde. Das Vermögen in Deutschland wächst aber weiter.
Durch Hartz IV. Ja. Und ich meine, der Sachverständigenrat, der hat sich heute so geäußert, dass durch die Alterung der Beitrag für die Rentenversicherung auf 21,8% steigt. 21,3% betrug er 1997 und 1998. Inzwischen beträgt er 18,6%. Man hat nämlich für die Unternehmer den Beitrag gesenkt, aber den Beschäftigten aufgegeben, 4% ihres Bruttoeinkommens in die Riester-Förderung zu stecken. So, damit hat man im Grunde ja den Beitrag, den die Beschäftigten zahlen müssen, damals von, es waren 9,15%, ja, hat man erhöht um 2% nicht sogleich, sondern um 4%. Das heißt, die haben jetzt einen viel höheren Beitrag, aber die Arbeitgeber haben einen geringeren. Das war der Sinn der Übung. Und wenn Sie die Demografie ansprechen und diesen unsäglichen Satz, das ist eine Frage der Mathematik. Nein, es ist ein politisches Problem und keines der Mathematik. Die Demografie wird als Mittel der sozialpolitischen Demagogie benutzt. Es wird so getan, als sei die Höhe der Rente eine Frage der Biologie. Wie alt ist die Bevölkerung?
Aber es ist doch schon ein Unterschied, wie viele Einzahler es gibt und wie viele Empfänger
es gibt. Es ist eine Frage, erstens, Frau Plättner, der Ökonomie. Wie groß ist der Reichtum, den die Gesellschaft erwirtschaftet zu dem Zeitpunkt, wo die Renten bezahlt werden müssen. Und zweitens eine Frage der Politik, nämlich wie wird dieser wachsende Reichtum, gegenwärtig nur gering wachsende, aber auf lange Sicht sicherlich weiter wachsende Reichtum der Gesellschaft, auf die verschiedenen Klassen, Schichten und Altersgruppen verteilt. Und das regelt nicht die Demografie und das regelt nicht die Biologie einer Gesellschaft. Das ist ein biologistisches Menschen- und Gesellschaftsbild, das ich überhaupt nicht teile. Jetzt wird zum Beispiel den Kinderlosen bei der Pflege mehr Beiträge abverlangen. Da wird so getan, als seien Kinder automatisch die Lösung. Nein, meine Tochter, die ist 18, wird vielleicht nach Kanada auswandern. Mein Sohn wird vielleicht arbeitslos oder er wird Selbstständiger oder Beamter. Dann zahlt er keine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Also sind die Kinder doch nicht die Lösung. Es wird so getan. Aber es ist ein ökonomisches und ein politisches und ein Verteilungsproblem. Und davon lenken Sie und Herr Merz ständig ab.
Bleiben wir mal bei der Verteilung, Frau Tutt. Ist es tatsächlich ein Verteilungsproblem? Weil das Vermögen in Deutschland wächst ja weiter. Und 5.000 Superreiche haben, das sind Menschen, die mehr als 100 Millionen Finanzvermögen haben, die besitzen ein Viertel des gesamten Vermögens. Also ist es nicht doch auch eine Frage der Verteilung?
Mir ist viel zu viel, was nicht ist und was die anderen falsch machen und wo die anderen irren, gerade in dieser Diskussion. Ich würde gerne versuchen, einen Korridor zu finden, wo wir uns tatsächlich hinbewegen können.
Ja, aber sagen Sie doch mal was zur Verteilung. Die wird immer ungerechter. Der Reichtum konzentriert sich oben bei wenigen.
Lassen Sie mich vielleicht mal bitte
sprechen. Die Armut drängt in die Mitte der Gesellschaft
hinein. Dann lassen Sie Frau Tutt jetzt mal bitte sprechen.
Ja, aber sie will es doch nicht beantworten.
Hat sie doch gesagt. Hat ja noch gar nicht angefangen, weil Sie ihr ins Wort gefallen sind. Deshalb wäre es nett, wenn Frau Tutt jetzt reden könnte.
Also, ich bin, was die Erbschaftssteuer angeht, nicht so ganz ablehnend. Ich denke schon, dass es im Steuerrecht gewisse Unwuchten gibt. Eine Steuerreform steht ja auch an. Mhm. Und da geht es ja durchaus auch darum, die Mittelschicht zu stärken. Those who work hard and play by the rules, die Mittelschicht, die nach den Regeln arbeitet und sich auch so verhält, ja, dass tatsächlich die Gesellschaft funktioniert, die sollte man stärken und entlasten. Das macht die SPD übrigens nicht mehr und das rächt sich, glaube ich, auch deutlich in den Wahlergebnissen. Und insgesamt sollte man dann halt schon auch schauen, die Sozialsysteme, die wir haben, schaffen ja bisher auch nicht das, was sie vorgeben zu schaffen. Also in der Rente, die hilft ja auch nicht denen, die ganz unten am schlechtesten geht. Da ist ja die Absicherung auch nicht sicher. Wir verteilen immer viel, haben ein zu viel und ein zu wenig, weil wir uns nicht entscheiden, wo das Sozialsystem zielgerichtet ansetzen sollte. Also ich habe es versucht, im Gesundheitssystem schon so ein bisschen zu beschreiben. Auch bei der Pflege gibt es durchaus Punkte, wo wir einfach Geld austeilen und nicht mit Sinn und Verstand vorgehen.
Machen Sie es konkret, was heißt
zum Beispiel, es gibt Menschen, einen Pflegegrad 1. 900.000 Menschen bekommen nach diesem Pflegegrad, den es erst seit 2017 gibt, Geld meistens, keine einzige pflegerische Leistung, nichts mit Prävention, dass Pflege vermieden wird. Da würden Pakete mit Verbands- und Hygienematerial bezahlt, da wird der Gärtner, wenn es sein muss, noch bezahlt. Es ist einfach nicht sinnvoll, auch wenn es wünschenswert ist.
Und das kriegen auch die Menschen, die genug Vermögen haben, die kriegen auch dieses Geld.
Ja gut, das ist die doppelte Bedürftigkeit, die im Moment nicht angesetzt wird. Also im Moment wird nur geguckt, ob jemand medizinisch Hilfe braucht und nicht jemand, ob es finanziell auch Hilfe braucht. Das ist im Moment im System nicht drin. Aber wir verpassen völlig den Leuten, denen es wirklich am Ende ihres Lebens schwierig wird, sich noch helfen zu lassen, denen angemessen Unterstützung zu geben.
Herr Völz, schaffen wir es irgendwie gemeinsam zu überlegen, wie viel Sozialstaat wir brauchen, was das Mindeste ist, was wir haben wollen, weil das ist ja auch, denke ich, ein Ausweis für einen guten Wirtschaftsstandort.
Das ist sicherlich der Fall, nur unzutreffende Argumente werden nicht dadurch stärker validiert, indem man sie wortgewaltig und lautstark vorträgt, sondern es geht im Wesentlichen um die Interpretation von Fakten, Zahlen, Daten und Fakten, und die liegen vor. Und der Wirtschaft und die Wirtschaftsweisen haben sich die Zahlen angeguckt und sind mehrheitlich zu einer Entscheidung gekommen, die diametral entgegengesetzt ist zu ihrer Position. Und mit Verlaub, ich traue den Wirtschaftsweisen in diesem Zusammenhang dann doch mehr Kompetenz in der Sache zu. Denn letztendlich haben sie keine persönlichen Interessen daran. Das ist nicht deren Geschäftsmodell, sondern sie beschäftigen sich als unabhängige Wissenschaftler in diesem.
Und sich auch nicht alle einig.
Es gibt keine rechte oder linke Wirtschaftspolitik. Es gibt nur eine richtige Wirtschaftspolitik. Und die orientiert sich in einer Marktwirtschaft, orientiert die sich nach Angebot und Nachfrage.
Den Reichtum fördern, statt die Armut bekämpfen.
Und Sie sind Experte für den Armuts- und Reichtumsbericht, soweit ich weiß. Ein Fakt dazu: Wenn wir in Deutschland die Beträge, die Menschen erhalten, die vom Armutsbericht in der untere Kategorie eingezogen werden, verdoppeln würde sich nichts an der Armutsquote in Deutschland verändern. Wir hätten absolut das Doppelte mehr, aber an der Quote würde sich nichts ändern. Und das ist komplett, das muss auch dazu gesagt werden, dass solche Berichte im Grunde genommen die Realitäten völlig verfälschen.
Ja, trotzdem nochmal,
das Sie ist auch die wahr. Das die Wort Frage Milliardär kommt gar nicht vor im 7. Armuts- und Reichtumsbericht. Und es gibt 256 Milliardäre und Multimilliardäre, sagt sogar das Manager-Magazin, was jetzt kein kommunistisches Kampf Blatt ist.
Aber es ist nicht alles Mathematik. Das würde ich auch nicht sagen. Und zwar, es wurde vor einigen Wochen oder ist jetzt schon wieder zwei Monate vielleicht hier Sozialbericht vorgelegt mit repräsentativen Umfragen. Da ging es zum Beispiel darum, was die junge Generation sagt, ob die zum Beispiel bereit wären für eine höhere Beiträge zu entrichten, wenn ihre Rente stabiler wäre oder höher bzw. das Rentenniveau gleich bleiben würde. Genau. Und da war nämlich die übergroße Mehrheit, auch gerade der Jungen, bereit, das zu tun. Erstens, weil es für sie einen Vorteil hat, aber auch für die ältere Generation. Das heißt, es ist immer auch in einer Gesellschaft die Frage, was wollen, nicht nur, was können wir uns leisten oder kategorisch zu sagen, wir können uns diesen Sozialstaat nicht mehr leisten, sondern was wollen wir uns leisten, was ist wichtig, es gibt auch höhere Rentenquoten in anderen Ländern, die noch nicht untergegangen sind. Also das ist immer auch eine Frage der Entscheidung und das ist eben eine problematische Ansprache, die der Bundeskanzler gemacht hat, wenn er den Gewerkschaftern sagt, das ist Mathematik und da gibt es eben nur ein richtig und ein falsch. Da gibt es sehr viel Entscheidungen, die eine Gesellschaft auch fällen muss. Ja. Unterschiedliche auch.
Wir befinden uns aber inmitten einer tektonischen Verschiebung. Deutschlands Wohlstandsmodell kommt gerade ordentlich zwischen die, nicht nur mehr im Sandpapier, sondern in den Grinder. Und wir können nicht mehr auf die USA als Sicherung bauen. Wir können nicht mehr auf die billige Energie aus Osteuropa, aus Russland bauen. Wir haben China nicht mehr als Modell, wo wir exportieren können. Es verschiebt sich gerade so viel.
Und in die Rüstung wird so viel gegeben.
Darf ich bitte zu Ende reden? Ich hatte den Satz offensichtlich noch nicht zu Ende gesprochen. Und in dieser Gemengelage haben wir nicht mehr mit den 70er Jahren vergleichbar, sondern jetzt eine Situation, mit der wir klarkommen müssen und mit der wir in politischer Entscheidung als Gesellschaft uns in eine Richtung bewegen müssen, die hoffentlich noch Zukunft verspricht.
Und trotzdem ist ja die Frage, wenn man das weiß, und wir wissen alle, wie groß die Krisen sind, wie groß diese ganzen Herausforderungen sind, die Ansprache muss doch aber eigentlich eher an alle gehen. Und wenn man jetzt, wir haben viel über Verteilung geredet und über wer jetzt, wem man was zumuten kann, dann hört man schon, das sind die Rentner, die Bürgergeldempfänger, die müssen irgendwas eingeben. Aber die Vermögenden, darüber wird eigentlich nicht so viel gesprochen.
Also ich habe ja gerade über die Erbschaftssteuer schon ein bisschen anders gesprochen. Und es geht sicher auch darum, wie man Vermögende beteiligt an dem, was ja auch dieses Land hat, immer noch eine gute Grundlage für Menschen, die hier arbeiten, für Menschen, die hier ein Unternehmen gründen. Und das muss ja auch erhalten bleiben. Und da muss man auch den Unternehmen sagen, ihr profitiert auch von diesem Modell, was immer noch allen eine gute Basis schafft. Mhm. Ich glaube, jeder, der auch gesagt kriegt, da wollen wir uns hinbewegen, dafür lohnt es sich auch, was zu ändern, macht auch eher mit. Man darf nicht nur Probleme benennen, Weltuntergang skizzieren, sondern man kann auch sagen, wir haben auch eine Chance, dass es besser wird.
Mhm. Sozial ist, was Arbeit schafft. Also diese Maxime, die sollte wirklich unumstritten sein.
Das haben schon die Deutschen Nationalen gesagt.
Ja, aber es ändert nichts daran. Auch Äußerungen können richtig sein, wenn sie aus der Vergangenheit stammen. Und in diesem Fall ist es richtig. Personen, die arbeiten, die ihren Lebensunterhalt mit ihrer Hände Arbeit verdienen können, die sind schon mal bevorteilt all denen gegenüber, die es nicht tun. Und da haben wir uns die Frage noch nicht mal geklärt, wer es freiwillig nicht tut und wer es absichtlich nicht tut. Aber ich möchte auf einen anderen Aspekt, auf die Einkommensteuer. Es wird ja gerade gesagt, die Einkommensteuerreform, die darf nicht dazu führen, dass es dazu Belastungen kommt, die dann die Allgemeinheit tragen muss. Und da wird verkannt, dass die 10% der obersten Einkommensteuerzahler bereits 55% für das Aufkommen auftragen. Wenn man 25% nimmt, sogar 75%. Also diejenigen, die viel verdienen, zahlen auch erheblich einen Umfang Steuern in Deutschland. Und wenn man die jetzt noch weiter belasten würde, und da liegt Friedrich Merz nämlich falsch, wir arbeiten nicht genug in Deutschland, das ist nicht richtig, das wäre ein falscher Anreiz, dann würde sie für sie, diese Person eben nicht mehr lohnen, berufstätig zu sein. Die würden dann sozusagen auf nur das Minimum dessen tun, was notwendig ist, um ihr Leben zu fristen. Das kann nicht der Sinn der Sache sein. Es muss darum gehen, durch eine Einkommensteuerreform zu entlasten.
Also nochmal, wenn höhere Einkommen höher besteuert werden, würde sich für die nicht mehr lohnen zu arbeiten?
Das verstehe ich. Das habe ich jetzt auch nicht
verstanden. Wenn diejenigen, die jetzt 45 oder 42% zahlen und sollen 45, 48% zahlen, lohnt sich ihre Arbeit für sie ja weniger, weil sie weniger von dem Arbeitseinkommen haben.
Aber sie haben ja ein sehr hohes Einkommen. Sie würden ja nicht tauschen gegen Bürgergeld, oder? Aber
wollen Sie diejenigen, die erfolgreich sind, bestrafen dafür, dass sie erfolgreich sind, dass sie 40, 60, 80 Stunden Wochen haben? Die meisten Unternehmer, die Beschäftigten, haben keine 40 Stunden Wochen,
aber die haben 60 Jahre. Krankenschwester, Pflegedienstleiter haben auch 48 Stunden.
Herr Völz, also sozial ist nicht, was Arbeit schafft, jedenfalls nicht, wenn es eine Arbeit ist, die sehr gering entlohnt wird, sodass noch aufstockend Bürgergeld in Anspruch genommen werden muss. Sozial ist, was Armut abschafft. Und zur Steuermathematik, die Sie vortragen. Sie gucken nur auf die Einkommensteuer und sagen, die Einkommensstarken zahlen ganz, ganz großen Anteil, die Zahlen variieren immer, der Gesamtsteuersumme. Ja, das stimmt, aber das ist doch auch richtig so, weil es hat damit zu tun, dass sich bei denen die hohen Einkommen konzentrieren. Also wir haben ungefähr 40.000 Einkommensmillionäre in Deutschland. Die haben also ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von über 1 Million. So, dass die mehr zahlen, einzahlen in den Steuertopf, als diejenigen, die vielleicht mit 1.800 Euro brutto kaum über die Runden kommen, ist doch völlig klar. Aber wenn man jetzt mal guckt, diejenigen, die Geringverdiener sind, zahlen viel von der Mehrwertsteuer. Wenn man also auf den gesamten Steuertopf guckt, dann stellt man fest, die ganz Reichen, die zahlen am allerwenigsten ein. Und wenn Sie sagen, die Einkommensteuer, die betrug unter Helmut Kohl, der ja kein Kommunist war, 53% in der Spitze, heute noch 42%. Jetzt werden Sie sagen, okay, es gibt aber die Reichensteuer. Ja, die ist 45%, aber die ganz Reichen, das weiß ja kaum jemand, die ganz Reichen müssen sie nicht zahlen. Warum nicht?
weil die ganz Reichen kreuzen auf ihrer Yacht in der Karibik.
Ja, also
und diese Steuer, nun lassen Sie mich doch mal ausreden, Herr Völz, diese Reichensteuer, auf die sich wahrscheinlich eine kleine Erhöhung die Regierung einigen wird, um der SPD auch so ein soziales Trostpflaster zu gönnen. Diese Reichensteuer wird nur auf Erwerbseinkommen erhoben. Das heißt, jemand, der von Dividenden, von Zinsen, von Miethäusern lebt, und das tun die ganz Reichen, der muss sie gar nicht zahlen.
Sie leisten so ihren Beitrag,
und das zeigt doch, dass die Reichen immer stärker entlastet worden sind. Und gleichzeitig ist übrigens die Mehrwertsteuer, die die Armen am stärksten belastet, von 16% auf 19% erhöht worden.
Ist das das Problem, Frau Dankbar, was wir jetzt hier so hören, wie unterschiedlich die Positionen dann sind, wenn man aber sagt, wir brauchen in diesem Land, man muss zusammenhalten, man muss die Leute, ja, die müssen dahinter diesen ganzen Reformen versammeln. Wie kriegt man das denn dann hin? Wie beobachten Sie das in der Koalition? Weil das zeigt, das spiegelt ja hier etwas wider.
Ja, die Frage des Zusammenhalts ist ganz stark auch irgendwie geprägt mit der Frage, was gerecht ist. Und gerecht ist natürlich, wenn alle so, wie sie können, belastet werden.
Gerechtigkeit gibt ganz viele Definitionen.
Ja, genau. Das ist, ja, aber wenn Sie jetzt mal fragen, natürlich sagen, also ich denke schon, dass viele Leute in Deutschland auch eine Abstiegsangst haben. Es gibt eine Partei im Bundestag, die damit unglaublich viel Erfolg hat. Und dieser Abstiegsangst muss man auch in einer gewissen Form Rechnung tragen, indem man nicht die Methoden der Partei kopiert und versucht, ihre Themen zu besetzen und dann doch keinen Erfolg hat, sondern dieser Abstiegsangst oder dieser Verunsicherung muss man Rechnung tragen, indem man wirklich auch sagt, der Sozialstaat als solcher, der wird erstmal nicht angetastet. Das könnte nämlich auch eine Botschaft sein. Wir schauen uns an, was wir, wo
aber
wir.
Heißt das dann gar keine Reform?
Nee, natürlich heißt es Reformen oder so. Aber das heißt erstmal nicht. Ich meine, die Reform der Krankenkassen. Da gab es ja von der Kommission sehr viele, die Frau Wagen gemacht hat. Und die hat ja nun wirklich keine leichte Aufgabe. Ich glaube, daran können wir uns ja alle am Tisch mal ausnahmsweise einigen. Von diesen Vorschlägen wurden ja einige nicht umgesetzt, wo man sagt, okay, klar, weil da ist die Lobby ein bisschen stärker als beispielsweise beim Beitragszahler. Und wenn sowas, und das ist ja jetzt kein Geheimwissen, wer sowas liest, der sagt sich natürlich auch, ja super, das ist jetzt hier aber keine gerechte Reform. Warum ist das denn jetzt wieder so ausgegangen?
Darf ich sagen, das ist gar keine Reform, was Frau Wagen da macht. Sie macht gerade eine Notoperation.
Ja,
es geht gerade wirklich nur darum, einen Beitragssatzanstieg für den Jahreswechsel zu verhindern. Mhm. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwas zu verändern, dass die Versorgung sich verändert, sondern da geht es wirklich nur darum, bremsen, stoppen,
aber das Einnahmen Versprechen finden. War doch ein anderes.
Nein,
das
ist doch das Problem. Sie hat immer gesagt, darf ich zu Ende sprechen, bitte, dass es im Dezember von der Kommission die Vorschläge erst geben soll, wie es inhaltlich verändert wird. Das ist unglücklich, weil es auch schwer zu vermitteln ist.
Allerdings.
Aber der Auftrag war, du musst zum Jahreswechsel die Beiträge stabil halten. Mhm. Und das andere geht nicht so schnell, das meinte ich. Sozialreformen, wenn sie wirklich auch in eine andere Richtung die Dinge bewegen sollen, dauern. Es sind Tanker.
Mhm. Frau Blättner, geben Sie mir bitte die Möglichkeit, auf Herrn Butterwege zu antworten. Also trennen Sie sich bitte von Begriffen wie auch Reichensteuer. Das ist der Höchstsatz bei der Einkommensteuer. Dann gucken Sie bitte nach, sie heißt nicht so. Und der Bezug auf Helmut Kohl ist, denke ich, also ist geradezu unredlich. Und Sie sollten es wissen, Sie haben auch ein gewisses Lebensalter. Die 53% wurden damals gestellt und mit einer Unmenge an Ausnahmetatbeständen. Man hat also effektiv nie 53% bezahlt. Von daher sind diese Vergleiche völlig untauglich. Und ich bleibe auch dabei, dass diejenigen, die in Deutschland nach ihrer Leistungsfähigkeit besteuert werden, schon ihren maximalen Beitrag leisten. Irgendwann bricht das Kreuz auch, wenn die Belastungen immer weiter steigen. Und in der Situation, in der wir sind, läuft die Wirtschaft ja schlecht. Das heißt, sie muss besser laufen. Wenn man sie besser laufen muss, dann entlastet man diejenigen, die konsumieren sollen, diejenigen, die die Investitionen in Klimaneutralität vorantreiben sollen. Im Grunde genommen, was jetzt wirklich wichtig wäre, und das wäre schön, wenn wir sie da als Fürsprecher gewinnen würden, Streichung des Solidaritätszuschlags. Das sind 13 Milliarden Euro im Jahr. Die zahlen nicht nur Höchsteinkommensbezieher, die zahlen auch Unternehmen. Das zahlt im Wesentlichen der Mittelstand. Das wäre mal eine Maßnahme.
Ja, es wird auf die Körperschaftssteuer erhoben. Das ist das Gute. Deswegen hat er auch diesen schönen Namen im Volksmund Soli, weil er nämlich einigermaßen solidarisch ist. Er wird auf die Kapitalertragssteuer erhoben. Die beträgt nur 25% im Unterschied zu demjenigen, der hart arbeitet und vielleicht den Spitzensteuersatz von 42% zahlen muss. Und die Körperschaftssteuer, also die AGs und GmbHs. zahlen ebenfalls den Soli. Insofern ist das doch etwas, was unser Steuersystem braucht. Also mal eine Steuer, die wirklich die Hocheinkommensbezieher zahlen, diejenigen, die Dividenden und Zinsen kassieren und deshalb den entsprechenden Kapitalertragssteuer zahlen müssen, und die Körperschaften, die können das. Also die Konzerne, die 40 DAX-Konzerne, die schütten in diesem Jahr die Rekordsumme von 55 Milliarden Euro an Dividende aus. Gleichzeitig sagen sie, ja, der Wirtschaft geht es so schlecht. Der Wirtschaft als solcher geht es überhaupt nicht schlecht. Die Renditen sind sehr hoch. Es gibt bestimmte Teile der Wirtschaft, insbesondere Kleinunternehmer. Denen geht es schlecht und die soll man auch direkt unterstützen. Aber doch nicht mit der Gießkanne, dass man diese Unternehmenssteuern senkt. Das wäre meiner Meinung nach völlig verkehrt.
Ich würde noch mal gerne auf ein anderes Thema kommen. Auch darüber, wenn es um Gerechtigkeit ging und Verteilung, das Thema Beamte. Einer der Wirtschaftsweise, Achim Truge, hat gesagt, auch Beamte müssten eigentlich in die gesetzliche Krankenkasse zahlen. Die haben ja ein sehr hohes Niveau in den Pensionen im Vergleich zur Rente und zahlen. Jetzt ist die Frage, muss man Beamte stärker belasten, Frau Todt?
Frau Todt, es sind zwei Dinge. Einmal ging es um die Pensionen und einmal ging es um die Krankenversicherung. Man könnte bei beidem argumentieren, es gibt keinen Grund, warum Beamte eine Sonderposition haben sollten. Ja, auf der Position würde ich auch stehen. Aber jetzt kommt der Punkt. Wie baue ich das eine zum anderen um? Und da wird der Staat richtig schlecht fahren und die Steuerzahler auf lange Zeit auch. Weil wie schaffe ich das, wenn ich die Beamten nicht mehr privat versichere? Dann steigt in der Tendenz der Beitrag und die Beihilfe, die der Staat seinen Beamten mitzahlt. Und auch dieses Pensionssystem auf lange Frist umzustellen in Richtung Rente, das kostet erstmal sehr lange, weil nicht erst hinterher der Staat aus Steuergeld die Pension zahlt, sondern weil vorneweg für die, die noch in Arbeit sind, Rentenbeiträge gezahlt werden müssen und für die, die schon in Pension sind, dann trotzdem die Beamtenpension gezahlt werden muss. Also wir gewinnen auf eine Generation hin nicht, sondern es wird erstmal teurer für die Allgemeinheit.
Also Sie haben absolut recht, das ist sehr kompliziert, aber Österreich hat es geschafft und die Durchschnittsrente ist mehr als 500 Euro im Monat höher
in Österreich. Das ist jetzt aber das Rentensystem,
da
das hat jetzt
noch nicht mit den Beamten zu tun. Da sind die Beamte inzwischen einbezogen und das kann man machen, man muss es nur wollen. Eine solidarische Bürgerversicherung, eine Erwerbstätigenversicherung würde natürlich die entsprechende Finanzierungsbasis des Sozialstaates verbreitern und das wäre für uns sicherlich auch dann mehr Gerechtigkeit. Aber es stecken dahinter Privilegien, die gesichert werden. Übrigens sind es nicht nur die Beamten, sondern die berufsständischen Versorgungswerke, die nämlich auf Kapitaldeckungsbasis arbeiten, zum Teil in Insolvenz geraten. Die Apotheker, die Ärzte, die Notare, die Rechtsanwälte, die Architekten, die alle, ja. Nur ich wehre mich dagegen, dass sozusagen die Beamten herausgegriffen werden. Es gibt eben sehr, sehr viele, auch andere finanzkräftige Gruppen, die ihren Solidaritätsbeitrag leisten müssen.
Ich will nochmal sagen, das Argument, kein emotionales Argument. Es würde kurzfristig bei der Liquidität der Rentenversicherung etwas helfen. Die Ausgabendynamik im Alter würde dadurch überhaupt nicht beeinflusst werden, weil natürlich durch die mit Einbeziehung auch zusätzliche Ansprüche, Rentenansprüche geschaffen werden. Die Beamten werden dann ja später auch als Rentner dann aus dieser Kasse bedient werden müssen. Und daher wäre da keinerlei Änderung und keinerlei Verbesserung gespürt. Kurzfristig ja, mittel- bis langfristig wird dadurch nichts strukturell
verändert. Aber was die Gerechtigkeitsfrage betrifft, das muss man zumindest thematisieren. Ich sage jetzt auch nicht, dass man alle Beamten enteignen soll oder so. Aber man muss, doch schon mal dem Rechnung tragen, dass die durchschnittliche Pension so viel höher ist als die durchschnittliche Rente. Das muss man irgendjemand auch mal erklären.
Und das ist auch die Frage, wie all die Beamten brauchen. Das
sicher,
wird ja auch thematisiert.
Ohnehin, das wird sich wahrscheinlich noch am ehesten regeln, weil die demografische Entwicklung ja auch bei der Beamtenschaft so ist. Aber man hat ja nicht den Eindruck, dass das jetzt weniger ist. Vermutlich brauchen wir auch jeden Einzelnen in diesem Land. Da möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten. Aber ich meine, das kann man niemandem erklären, der wirklich 40, 45 Jahre gearbeitet hat und nicht viel Rente bekommt, dass jemand, der aus der Beamtschaft austritt, dann bis zu 70% vom letzten hat und dann noch mal, also es gibt wirklich in diesem Land noch Beamte, die kriegen mehr Pension, als sie verdient haben. Ist jetzt nicht mehr der Fall, aber das sind schon Dinge, die muss man halt auch mal thematisieren, wenn es dann um Gerechtigkeit geht und da auch versuchen, eine sinnvolle Reform zu schaffen und nicht nur zu sagen, ach, das bringt jetzt erstmal gar nichts in der nächsten, so einfach kann man sich dann
anschauen. Man darf nur keine Erwartungen wecken, die man dann eben nicht erfüllt, weil das hilft Populisten noch mehr.
Man muss grundsätzlich transparent sein mit diesen ganzen Dingen, der Meinung bin ich auch. Also, und auch sagen, wer jetzt belastet wird mehr und wer nicht. Keine Frage.
Zum Schluss nochmal, wenn wir sagen, Reform, der Druck ist da, bis Ende Juni soll ein Paket irgendwo geschnürt werden. Herr Butterwegge, was wäre das für Sie? Wo würden Sie sagen, okay, da bin ich bereit, da würde ich sagen, da müssen wir jetzt wirklich als erstes was ändern? Was wäre Ihr Hauptvorschlag
da? Also, ich wäre bei der Rente dafür, so eine Erwerbstätigenversicherung zu schaffen wie in Österreich. Aber was jetzt aus der Alterssicherungskommission der Bundesregierung herausdringt, ist ja eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre und eine Senkung des Rentenniveaus von jetzt 48. Die war mal übrigens, das Niveau war mal bei 60. Jetzt ist es 48 und es soll jetzt sogar noch um 2 Prozentpunkte gesenkt werden. Das bedeutet natürlich für viele Kleinrentnerinnen und Kleinrentner, demnächst mehr Altersarmut. Und ich möchte nicht in einem Land leben. Wir haben schon 19,1% der Ruheständlerinnen und Ruheständler in der Altersarmut nach EU-Kriterien. Und diese Zahl wird steigen, wenn man so eine Rentendeform macht, wie die jetzt in Planung ist. Das würde ich nicht machen, sondern ich würde andere Gruppen einbeziehen. Ich würde die Beitragsbemessungsgrenze entweder stark anheben oder aufheben. Warum hört die Solidarität beim Monatseinkommen von 8.450 Euro im Monat brutto auf? Wer darüber verdient, muss für das, was er darüber verdient und auch sein Arbeitgeber keine Beiträge zahlen. Das ist doch überhaupt nicht einzusehen. Dadurch könnte man natürlich die finanziellen Probleme, die es gibt, viel besser lösen, als zu kürzen bei denjenigen, die ohnehin wenig haben.
Herr Völz, wo in der Krankenversicherung sind die Beitragsbemessungsgrenzen, werden im kommenden Jahr um 300 Euro angehoben.
Da muss man auch die Pflegeversicherung.
Aber zum Abschluss, ich möchte mal an alle diejenigen appellen, die guten Willens sind. Also nicht für die Beschäftigten einsetzen und diejenigen, die in die Beschäftigungsstattung wechseln wollen und auch für die Pensionäre, für die Rentner. Man kann mit den Rezepten von gestern und vorgestern, so wie wir sie heute von Herrn Butterwegge präsentiert bekommen haben, kann man nicht die Herausforderung von morgen, übermorgen und der Zukunft lösen. Das ist ein Schritt zurück.
Ja, was wäre für Sie denn so ein Punkt, wo Sie sagen, das ist das Wichtigste, was diese Koalition jetzt auf den Weg bringen muss?
Auf jeden Fall das Ziel des Bürokratieabbaus vorantreiben und die Arbeitskostenbelastung in Deutschland staatlich zu reduzieren. Das ist denn also die Hauptziele. Löhne. Wenn beides, nein, das ist völlig falsch. Wenn das nicht geschieht, dann werden die Löhne automatisch sinken und dann wird man so möglicherweise auch an den Arbeitslosenstatus kommen, wenn Unternehmen nämlich insolvent werden. Das kann nicht unser aller Ziel sein. Unternehmen muss die Existenz am Standort Deutschland wieder attraktiv gemacht werden für die, die hier sind und die, die wir aus dem Ausland gewinnen wollen.
Frau Todt, was ist für Sie so ein Punkt? Und wo denken Sie, da gibt es auch einen Weg nach vorne in dieser Koalition? Das schaffen die bis Ende Juni.
Was sie schaffen, das ist noch eine andere Frage. Die Kraft der Vorsitzenden und Regierenden ist vielleicht nicht so groß und manchmal auch nicht die Konzeptfähigkeit, dass sie was tatsächlich sich trauen vorzutragen. Also für mich wäre der Maßstab, wie sieht das Land aus, in dem meine Kinder und ich im Alter, aber meine Kinder, wenn sie dann wirtschaftlich aktiv sind, gut leben können aus. Und da kann man bei der Rente sagen, Demografiefaktor, Rente nicht mehr so stark steigen lassen wie bisher, aber immer noch steigen lassen. Und eben auch, wenn man ein Jahr länger lebt, 2/3 davon vielleicht länger arbeiten, aber dann hat man immer noch 1/3 davon länger Rente. Und bei der Krankenversorgung einfach das Wichtige, das Wesentliche den Menschen geben, dass sie auf dem Land nicht abgehängt sind, statt Überversorgung. Und bei der Pflege genauso dann, wenn sie es wirklich brauchen und nicht allen etwas geben.
Frau Dankbar, was würden Sie sich da wünschen?
Ich würde der Bundesregierung raten, in die Länder zu schauen. Denn da, finde ich, sind sehr interessante, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben sehr interessante Ansätze. Baden-Württemberg wird es sich geben. Nordrhein-Westfalen hat dieses Gesetz, glaube ich, schon verabschiedet. Da enden die Berichtspflichten, die das Land den Firmen auferlegen kann, zu Ende 26. Und da muss sich jede Bürokratie gewissermaßen ab 27 noch mal selber beweisen. Und ich glaube, so eine Umkehr, das ist doch schon mal auch, da kann man sehr schnell auch so einen gewissen Ruck initiieren und über Dinge reden, die man so vielleicht noch gar nicht ins Auge genommen hat. Und das hat dann auch was von Reform und Weg nach vorne an sich.
Also eine Perspektive da wechseln.
Ja, einfach mal in die Länder schauen. Die scheinen da ein bisschen moderner zu werden.
Okay, vielen Dank für die fröhliche Debatte, Herr Butterwegge, Frau Dankbar, Herr Völz und Frau Todt. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen schauen wir ins Ausland. Morgen in der Phoenix-Runde: Erdogans Machtplan, ist die Demokratie am Ende? Wir beschäftigen uns morgen mit der Türkei. Ich freue mich, wenn Sie dann dabei sind. Bis dahin, schönen Abend noch. Bleiben Sie bei Phoenix. Tschüss.